Zuerst einmal herzlich willkommen. Es freut uns, dass ihr alle gekommen seid. Wir werden heute Abend einen Text vortragen, der eine Einführung in das Tierrechtsgedankengut darstellt und wie sie mit einer sozialen Revolution umgesetzt werden kann. Zum Anfang wollen wir noch zwei kleine Sachen feststellen. Das erste ist, auf dem Flyer und auf der Homepage habt ihr gelesen, dass dieser Vortrag heute von der Tierrechtsgruppe Zürich abgehalten werden wird. Ganz korrekt ist das nicht. Wir beide sind zwar in der Tierrechtsgruppe Zürich aktiv, aber nicht alles, was heute gesagt wird, muss unbedingt mit der ganzen Gruppe übereinstimmen. Dies werden wahrscheinlich speziell die Punkte sein, welche die soziale Revolution betreffen. Die Tierrechtsgruppe Zürich ist eine heterogene Gruppe, welche sich für Tierrechte und Veganismus stark macht. Und daraus darf nicht einfach angenommen werden, dass alle ihre Mitglieder sich auch für eine soziale Revolution oder eine Umwälzung des Systems stark machen. Das zweite ist, dass wir in unserem Vortrag verschiedene Begriffe für das Tier verwenden. Meistens unter Einfachheit halber nennen wir es einfach Tier. Wir benutzen aber auch andere Begriffe wie tierisches Lebewesen, nichtmenschliches Tier, tierisches Individuum. Das kommt daher, dass der Begriff des Tieres ein sehr ungenauer Sammelbegriff ist, welcher zulässt, dass andere Lebewesen degradiert und für minderwertig erklärt werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch wir Menschen zu den Tieren gehören.
Menschen sind ständig damit beschäftigt, ihren Moralbegriff weiter auszudehnen. So ist es keine 60 Jahre her, da stellte das Wesen der Sklaverei für viele keinen grundsätzlichen Verstoß gegen die Moralvorstellungen dar. Auch die Gleichstellung von Mann und Frau wurde erst in den letzten Jahrzehnten durch das Aufkommen der Frauenbefreiungsbewegung vermehrt thematisiert. Rassismus und Sexismus sind gute Beispiele dafür, wie lange sich bestimmte diskriminierende Denkensmuster erhalten können, so dass auch heutzutage noch nicht von ihrer Überwindung gesprochen werden kann. Dies liegt unter anderem daran, dass dieses Gedankengut nicht durch bestimmte Institutionen bewahrt und ausgeführt wird, sondern von vielen Menschen bereits verinnerlicht worden ist. So können die Unterdrückung einer bestimmten Gruppe und die daraus resultierende Hierarchie als selbstverständlich wahrgenommen werden, obwohl sie nur auf Vorurteilen basieren. Das Aufbrechen und Loslösen von solchen Denkensmustern muss die Grundlage im Kampf gegen die Unterdrückung sein. Befreiungsbewegungen richten sich gegen die auf Vorurteilen und Diskriminierung basierende Unterdrückung einer bestimmten Gruppe. Die Tierbefreiungs- oder Tierrechtsbewegung sieht sich in der Tradition dieser Befreiungsbewegungen. Sie richtet sich gegen die Ausbeutung und Unterdrückung von Tieren, welche durch ihre Alltäglichkeit von kaum jemandem wahrgenommen oder hinterfragt wird. Doch warum genau sollen wir uns für Tierrechte einsetzen? Obwohl fast alle Kulturen in gewissem Umfang eine Unterwerfung tierischer Individuen und ihre Benutzung für den Zweck des menschlichen Gemeinschaft kennt, hat die westliche Zivilisation spätestens im Zuge der Industrialisierung ein Ausbeutungs- und Verwertungssystem entwickelt, das an Perfektion kaum zu überbieten ist. Die Menschen nehmen sich das Recht, Tiere auszubeuten, zu benutzen und schlussendlich zu töten. Diese ignorante Haltung ist nur möglich, wenn Tiere von vornherein als minderwertig angesehen werden. Der Ursprung dieser Ideologie ist tausende von Jahren alt und legitimiert seit jeher ein Herrschaftsverhältnis, bei welchem der Mensch die Rolle von Gott und dem Henker übernimmt. Sie ist so sehr in den Menschheitsgedanken verankert und verinnerlicht, dass sie nicht so einfach durch Aufklärung dekonstruiert werden kann. Gerade wer noch nicht darauf gestoßen ist, die eigenen Glaubensgrundsätze zu hinterfragen, kann schwer zur Kritik der eigenen Ideologie angeregt werden. Die gängige Sicht auf Tiere und somit das, was als normal angesehen wird, wird in der industriellen Welt auf verschiedenen Faktoren gestützt. Zum einen werden Tiere aufgrund dessen, dass sie keine Menschen sind, entwertet. Was keinen Wert als Lebewesen besitzt, lohnt sich auch nicht, vor Gewalt zu schützen. Dieser Werteverlust wird den Tieren durch das Absprechen menschlicher Eigenschaften aufgezwungen. Oft erwähnt in diesem Zusammenhang wird das Fehlen von Bewusstsein, Individualität, Schmerzempfinden, Emotionalität, Sozialleben, Sprache oder Moral. Ein weiterer Faktor für die Wertabsprechung der Tiere und Rechtfertigung für die Menschen, sie weiter benutzen zu können, ist die Verlegung der Orte der Ausbeutung aus dem Sichtfeld der Menschen. Mit diesem Schritt wird erstens erreicht, dass niemand sehen kann, was hinter den dicken Schlachthofmauern, in entfernt gelegenen Pelzfarmen oder in riesigen Brutstationen vor sich geht. Und zweitens können durch dieses Vorgehen falsche Vorstellungen als Wahrheit verkauft werden. Diese erscheinen dann auf Plakatwänden mit Slogans wie »Vom glücklichen Huhn« oder »Milch ist natürlich«. Die Ideologie der Tierausbeutung kann den Blick für Gerechtigkeit verwischen, indem durch Rechtfertigungsmuster bestimmte Ungerechtigkeiten verschleiert werden. Ideologien, die Herrschaftsverhältnisse legitimieren, enthalten Komponente von Täuschung und Selbsttäuschung. Also der bewussten und unbewussten Weitergabe verzerrter Tatsachen an eine Masse und der Glaube der Masse an diese Tatsachen. Herrschende Interessen können auf diesem Weg in die Köpfe der Masse transportiert werden, damit diese die Ungerechtigkeiten hinnimmt. Bei Aussagen wie die vom glücklichen Huhn wird in keiner Weise darauf eingegangen, dass die Hälfte aller neu geschlüpften Küken aufgrund des männlichen Geschlechtes bereits am ersten Tag vergast oder zerschreddert werden. Ebenso bei der Aussage, dass Milch natürlich sei. Es wird bewusst verschwiegen, dass heute die meisten Kühe von Menschenhand zwangsgeschwängert werden oder dass die jungen Kälber der Milchkühe nach wenigen Monaten auf die Schlachtbank kommen und als Kalbfleisch verkauft werden. Die bizarrste Verzerrung solcher Aussagen ist aber doch der Umstand und die Grundannahme, dass glückliche Tiere nach einer gewissen Zeit des Glücks für den kurzen Gaumenkitzel der Menschen getötet werden dürfen. Dies bedarf keiner weiteren Erklärungen und gilt als selbstverständlich. Allein die nichtmenschliche Spezieszugehörigkeit der Tiere begründet ihre Ausbeutung durch die Menschen. Es ist die Spezieszugehörigkeit, die darüber entscheidet, ob ein Wesen lebenswert oder lebensunwert ist. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, muss man sagen, dass dies eine willkürliche Diskriminierung ist. Diese Diskriminierung nennt sich Speziesismus und ist ebenso falsch und unhaltbar wie die Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung. Die Tiefe dieser speziesistischen Ideologie beginnt aber nicht erst bei der realen Ausbeutung der Tiere, sondern widerspiegelt sich schon in der Sprache der Menschen. Die Sprache hilft sehr stark, unser Denken zu prägen, und daher ist es wichtig, die eigene Sprache kritisch zu durchleuchten. Wenn wir Ausdrücke wie »dumme Kuh« oder »du Schwein« als Schimpfwörter benutzen, zeigt dies auf, was für Gefühle der Überlegenheit und Verachtung wir den Nutztieren gegenüber haben. Gefährlich zeigen sich auch sprachliche Formen der Verniedlichung und der Verharmlosung von Tieren. So wird einerseits vermieden, dass menschliche Qualitäten in anderen Tieren erkannt werden, und andererseits werden so Grausamkeiten gegenüber anderen Tieren verharmlost. Das beginnt schon mit den Bezeichnungen Weibchen, Männchen und Junges für Frauen, Männer und Kinder. Dabei ist es genau genommen schon grotesk, wenn ein ausgewachsener männlicher Gorilla oder Elefant als Männchen, also kleiner Mann, bezeichnet wird. Um jegliche Art von Mitgefühl und Mitleid mit Tieren auszuschließen, muss natürlich auch der Begriff schwanger in trächtig und gebären in werfen umbenannt werden, was viel harmloser klingt. Trächtige Wildschweine kann man schon viel leichter jagen und erschießen als schwangere Frauen der Tierart Wildschwein. Kommt hinzu, dass Tiere fressen und nicht essen. Man kann sie nicht ermorden, sondern nur töten, und ihren toten Körper nennt man nicht Leiche, sondern Fleisch oder, wenn sie nicht als Ware verwendet werden, Kadaver oder Aas. Auf der anderen Seite machen unsere sprachlichen Umgangsformen aber auch deutlich, dass sich in der menschlichen Verwendung der Tiere Grauenhaftes abspielt. Wenn wir sagen, dass wir wie Tiere behandelt wurden oder dass er wie ein Schwein abgestochen wurde, verdeutlicht dies, wie brutal und erbarmungslos sich etwas zugetragen hat. Durch unsere Sprache verzerren wir außerdem biologische Tatsachen und vergessen, dass es sich bei Tieren um empfindungsfähige Lebewesen handelt. Durch Funktionsbezeichnungen machen wir sie zu einem Werkzeug, um sie für unsere egoistischen Zwecke benutzen zu können. Wir nennen sie Nutztiere, Haustiere, Zootiere, Masttiere, Versuchstiere, Schlachttiere, Zirkustiere und so weiter und tragen somit eine Funktion und einen Zweck an sie heran, welches uns zulassen, sie ohne schlechtes Gewissen für diese Zwecke benutzen zu können. Wenn wir also bedenken, dass die Sprache auch die individuelle und kollektive Weltinterpretation bedeutet, wird klar, in welchem Umfang auch die speziesistische Ideologie mit Hilfe der Sprache den Blick manipuliert, andere Wahrnehmungsmöglichkeiten verdeckt und eine Sonderwelt konstruiert, die den menschlichen Herrschaftsinteressen entspricht.
Die faktische Degradierung tierlicher Lebewesen und die Gewöhnung an die Beherrschung begann zweifellos mit der Geschichte der Domestikation, mit Zucht und Umzüchtung einzelner Spezies. Aus philosophischer Sicht war es Aristoteles, welcher 300 v. Chr. Das Mensch-Tier-Verhältnis als erster zu einer Ideologie erhob. Er beschreibt in seiner Theorie der perfektionistischen Hierarchie, dass alle Lebewesen auf der Erde einer strikten Hierarchie unterworfen sind. An der Spitze dieser Hierarchie stehen die weißen griechischen Männer, gefolgt von den Frauen, den Barbaren und schlussendlich den Tieren. Aristoteles begründet die Hierarchie durch abnehmende Vernunftfähigkeit. So nennt er einen Krieg zur Unterwerfung und Versklavung niederer Lebewesen durch höhere, einen gerechten Krieg. Ein anderes Beispiel für diese Ideologie findet man im Alten Testament. Der Mensch als Abbild von Gott soll über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh auf der Erde herrschen. Die Unterdrückung von Tieren stieß jedoch nicht immer auf Verständnis und wurde im Verlauf der menschlichen Geschichte immer wieder hinterfragt. Schon in der Antike äußerte sich der griechische Philosoph Pythagoras gegen die Ausbeutung von Tieren. Auch im Zeitalter der Aufklärung wurde das Thema immer wieder aufgeworfen. So äußerte sich zum Beispiel der Universalgelehrte Leonardo da Vinci:
Der Tag wird kommen, wenn das Töten eines Tieres genauso als Verbrechen betrachtet wird wie das Töten eines Menschen.
Heutzutage sind sich viele Menschen darüber einig, dass Tiere mit Respekt behandelt werden sollen. Dies kann jedoch nicht bedeuten, dass die Qualen, welche die Tiere durch die Ausbeutung und Unterdrückung erleiden, lediglich reduziert werden sollen. Die Ausbeutung von Tieren ist unter keinen Umständen gerechtfertigt und in jedem Fall verwerflich. Ein respektvoller Umgang mit Tieren ist nur dann möglich, wenn wir die Hierarchie im Mensch-Tier-Verhältnis und somit den Missbrauch der Tiere durch den Menschen konsequent abschaffen. Die Hierarchie wird den Tieren auf verschiedene Arten aufgezwungen. Eine Möglichkeit dafür ist die Zähmung. Bei einer Zähmung wird das Verhalten von Wildtieren so angepasst, dass es den Bedürfnissen der Menschen entspricht. Es gibt verschiedene Methoden, Tiere zu zähmen. Eine davon ist, ihren Willen durch psychische, aber vor allem physische Qualen zu brechen. Diese Methode wird zum Beispiel bei Elefanten angewendet und ist besonders grausam. Ein Drittel der Wildfänge stirbt während dieses Prozesses. Es gibt zwar Methoden, mit denen gewisse Tiere auch ohne physische Qualen gezähmt werden können, aber auch bei diesen Methoden muss der Wille des Tiers durch psychischen Druck gebrochen werden. Gezähmte Tiere werden dazu gezwungen, den Menschen als Autoritätsperson anzuerkennen und sich seinem Willen zu beugen. Auch noch in der heutigen Zeit gilt die Zähmung der wilden Bestie zur Faszination des Zirkuses. Eine andere Möglichkeit ist die Domestizierung. Die Domestizierung oder Domestikation geht noch einen Schritt weiter als die Zähmung. Die natürliche Evolution wird durch eine künstliche, menschliche Auslese ersetzt. Und das Tier wird über Generationen hinweg von seiner Wildform isoliert gehalten. Mittels dieser Züchtung können die Eigenschaften des Tieres nach den gewünschten Kriterien geformt und verändert werden. Der Zweck der Domestizierung ist, eine Nutzung des Tieres für den Menschen zu ermöglichen. Durch Domestizierung entstehen typische Merkmalsveränderungen gegenüber der Wildform. Ein krasses Beispiel hierfür ist das Huhn, welches jährlich 250 bis 300 Eier legt, während ihr natürlicher Vorfahre, das in Indien wildlebende Bankiva-Huhn, nur etwa 20 Eier im Jahr legt. Ein weiteres Beispiel ist die Änderung einiger Verhaltensweisen, wie zum Beispiel reduzierte Aggressivität oder auch ein weniger stark ausgeprägtes Brutpflegeverhalten gewisser Tiere. Durch die Domestizierung entstanden neue Tierarten, welche nur zum Nutzen des Menschen gezüchtet wurden. Nutztiere dienen als lebendige Produktionsmaschinen und Haustiere dienen zur Unterhaltung. Indem man in die Fortpflanzung der Tiere eingreift und sie nach den Kriterien züchtet, welche für uns Menschen am nützlichsten sind, verlieren die Tiere Eigenschaften, welche für sie selbst wichtig wären. Die Folge davon ist, dass viele domestizierte Tiere in der Wildbahn nicht mehr überleben können und so von Menschen komplett abhängig sind. Neben Züchtung und Domestizierung gibt es noch andere Arten der Unterdrückung von Tieren. Die offensichtlichste ist die Unterdrückung durch Gewalt, wie sie zum Beispiel bei der Jagd auftritt. Dort zeigt sich die Hierarchie nicht darin, dass versucht wird, den Willen des Tieres für einen menschlichen Nutzen zu beugen, sondern darin, dass das Leben des Tieres grundsätzlich einen minderen Wert hat. Oft wird bemerkt, dass Tiere untereinander auch Hierarchien haben. Die Tierrechtsbewegung kritisiert jedoch nur die Hierarchien zwischen Menschen und anderen Tieren, nicht jene, welche es zwischen den Tieren untereinander gibt. Der Grund dafür ist, dass Tiere im Gegensatz zum Menschen, soweit wir wissen, keine Vorstellung von Ethik und Moral haben. Der Versuch, diese Hierarchien abzubauen, wäre also sinnlos. In der heutigen Gesellschaft wird die Hierarchie in der Mensch-Tier-Beziehung daran deutlich, dass Tiere juristisch unter Eigentum fallen. Als Eigentum wird das Recht bezeichnet, das dem Inhaber die ausschließliche Herrschaft über eine Sache verleiht. Zwar gibt es gewisse Rechte, welche den Besitzer in seiner Herrschaft einschränken und Tiere schützen sollen. Diese Tierschutzrechte dienen aber lediglich dem Zweck der Gewissensberuhigung und haben keinen wirklichen Nutzen für die Tiere. Denn Tiere werden trotz dieser Rechte eingesperrt, gequält und getötet. Diese Rechte zeigen jedoch die schizophrene Moral im Mensch-Tier-Verhältnis auf. Auf der einen Seite sollen Tiere geschützt werden und ihnen kein unnötiges Leid zugefügt werden. Auf der anderen Seite werden lediglich für die Fleischproduktion jährlich ca. 53 Milliarden Tiere getötet. So kann ein bestimmtes Tier unser bester Freund sein, während wir andere für unser Mittagessen quälen und töten lassen. Wie bei jeder Form von Hierarchie ist die Folge auch hier Unterdrückung. Die Interessen, Bedürfnisse oder Gefühle der Tiere werden nicht nur komplett ignoriert, sondern auch oft verleugnet. Die Tierindustrie zieht das Quälen und Ermorden von Tieren ins Lächerliche und verharmlost es. Dadurch wird die gesellschaftliche Ideologie entscheidend geprägt. So gilt es oft als besonders männlich und stark, wenn man viel Fleisch zu sich nimmt. Dabei muss beim Gefangenhalten und Ermorden von Tieren eher von Feigheit und Skrupellosigkeit die Rede sein. Veganerinnen oder Tierrechtlerinnen hingegen werden als dürre, bleiche, weinerliche Personen dargestellt, welche es einfach nicht ertragen können, dass diese herzigen Tierchen umgebracht werden. Durch die Verharmlosung der Thematik ist es möglich, dass Tiere tagtäglich wie eine Ware verschleißt werden, sei es für Nahrung, Kleidung, zur Forschung oder zur Unterhaltung. Nichtmenschliche Tiere werden aus der moralischen Berücksichtigung ausgeschlossen und für minderwertig erklärt, ohne zu hinterfragen, was uns dazu die Berechtigung verleiht. Die Tierrechtsbewegung fordert ein Ende der Ausbeutung und der Diskriminierung der Tiere. Dies ist nur möglich, wenn die Hierarchie zwischen Mensch und Tier aufgelöst wird. Der Eigentumsstatus muss von Tieren gelöst und somit von jeglicher Tierhaltung abgelassen werden. Die Tierrechtsbewegung verlangt somit eine Umgestaltung der Gesellschaft, in der Tiere nach ihrer eigenen Natur und Bedürfnissen frei von Unterdrückung und menschlicher Grausamkeit leben können. Tierrechtler fordern die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte der Tiere auf Freiheit, psychische und physische Unversehrtheit anzuerkennen und zu leben. Es sind aber nicht in einem Gesetz verankerte juristische Rechte gemeint, sondern das grundsätzliche Anrecht auf ein selbstbestimmtes und freies Leben für alle Lebewesen. Natürlich sind Tierrechte in einem gewissen Maß auch eine Utopie, da bei jedem Schritt, den wir machen, Ameisen sterben können oder bei jedem Acker, den wir bepflügen, Würmer sterben und wir anderen Tieren die Lebensgrundlage wegnehmen. Dazu ist nur zu sagen, dass wir mit keiner sozialen Umgestaltung ein Paradies schaffen können. Wir können aber durch die Abschaffung der Tierhaltung und durch den respektvollen Umgang mit Menschen, Tieren und der Natur unsere und ihre Lebensumstände bei weitem verbessern. In den Medien werden die Begriffe Tierschutz und Tierrecht oft fälschlicherweise gleichgesetzt. Dabei unterscheiden sich die Philosophien dahinter schon im Grundsatz. Die Tierschutzphilosophie ist ein reformistischer Ansatz, welcher die Haltungsbedingungen für Tiere durch Reformen verbessern will. Dabei stellt der Tierschutz willkürliche Kriterien auf, unter denen die Unterdrückung von Tieren gerechtfertigt sein soll. So soll zum Beispiel das Leid der Tiere, welches ihnen durch die Produktion von Nahrung oder Kleidung angetan wird, gerechtfertigt sein, aber möglichst klein gehalten werden. Der Tierschutz ist somit das beste Beispiel für die schizophrene Moral in der Mensch-Tier-Beziehung. Die Tierrechtsphilosophie hingegen ist ein evolutionistischer Ansatz, das heißt, sie strebt die allgemeine Abschaffung der Tierausbeutung durch den Menschen an. Laut Tierrechtsphilosophie gibt es keine Rechtfertigung für die Unterdrückung der Tiere. Die Haltung von Tieren stellt in jedem Fall eine Unterdrückung dar. Argerecht ist nur die Freiheit. Im Gegensatz zur Tierschutzphilosophie, welche durch ihre Inkonsequenz und Widersprüche angreifbar ist, ist die Tierrechtsphilosophie auf einer ethisch, rationalen und konsequenten Basis begründet, was diese im Grunde schwer angreifbar macht. Da die Tierrechtsbewegung die Haltung von Tieren grundsätzlich ablehnt, ist die Konsequenz daraus eine vegane Lebensweise.
Der Veganismus ist somit als ethische Grundlage gegen die Ausbeutung der Tiere zu verstehen. Es bedeutet, auf sämtliche tierische Produkte zu verzichten und sich durch Alternativen zu verpflegen oder zu leben. Die moderne Nutztierhaltung, wie beispielsweise für die Fleisch- und Milchproduktion, ist ein Verhältnis, das Ausbeutung und Leid bedingt. Das Leid hat seinen Ursprung in der Haltung und gewaltsamen Tötung von Tieren, welche nicht nur zur Fleischerzeugung nötig ist, sondern auch Teil der Milch- und Eiererzeugung ist. So werden zum Beispiel in der Eierproduktion, egal ob Massentierhaltung oder Freilaufbetrieb, die geschlüpften Küken aus etwa jedem zweiten Ei am ersten Tag ihres Lebens getötet. Dies, weil sie männlich sind und keine Eier legen können und somit wirtschaftlich unnütz sind. Die Legehennen selbst wurden auf unnatürlich hohe Legeleistungen hochgezüchtet. Das heißt, sie legen ca. 300 Eier, statt wie in der Natur vorgesehen ca. 20 Eier pro Jahr, was für das Huhn eine große körperliche Belastung bedeutet. Nach etwa 1 bis 2 Jahren lässt die Legeleistung merklich nach, weshalb die Hühner üblicherweise geschlachtet oder aus Kostengründen einfach verbrannt und durch andere Hühner ersetzt werden. Einer Batteriehenne müssen nach EU-Vorschrift mindestens 450 Quadratzentimeter zur Verfügung stehen. Dies entspricht weniger als einem A4-Blatt. In der Schweiz ist diese Käfighaltung der Hühner zwar verboten, der Import solcher Eier wird jedoch wegen des Preisunterschiedes im großen Stil durchgeführt. Oft werden diese Eier für Fertigprodukte oder Backwaren verwendet.
Kühe geben nicht einfach so und auch nicht dauerhaft Milch. Wie alle Säugetiere produzieren sie erst nach der Geburt eines Kindes Milch, um damit ihren Nachwuchs ernähren zu können. Damit für die industrielle Milchproduktion eine kontinuierlich hohe Milchleistung der Mutter gewährleistet ist, muss die Kuh im Normalfall ein Kalb pro Jahr gebären. Die kleinen Kälber werden nach der Geburt von der Mutter getrennt, mit Industriefutter ernährt und entweder der Kälbermast zugeführt oder es droht ihnen nach einem kurzen Leben der Tod im Schlachthaus und sie werden danach als zartes Kalbsfleisch verkauft. Hochleistungsmilchkühe werden üblicherweise sehr jung, nach ca. 5 bis 6 Jahren geschlachtet, da ihr Körper durch die Strapazen schnell verbraucht ist und sie nicht mehr die gewünschte Menge Milch geben. Sprich, sie sind nicht mehr rentabel. Die natürliche Lebenserwartung von Kühen liegt bei 20 bis 25 Jahren.
Wer also denkt, ein Ei zu essen oder Milch zu trinken, hat nichts mit dem Töten eines Tieres zu tun, sollte spätestens jetzt die Initiative ergreifen und Nein dazu zu sagen. Über die Betrachtung des Leides der Tiere hinaus spricht der Veganismus den Tieren das Recht auf Leben, Unversehrtheit und Freiheit zu. Der Veganismus impliziert daher die Befürwortung von Tierrechten. Einen wichtigen Punkt, den wir hier nochmals deutlich herausheben wollen, ist, dass es Tierrechtlerinnen nicht darum geht, den Tieren möglichst großzügige Haltungsbedingungen zuzugestehen, sondern dass sie gegen jede Form der Haltung sind. Selbst in Bio- und Freilaufbetrieben werden unschuldige Lebewesen gefangen gehalten und getötet. Geht es doch in solchen Betrieben nicht darum, Tiere glücklich zu machen? Dafür gäbe es weit bessere Methoden, als sie umzubringen. Das Argument, dass die Biomilchkuh oder das Freilandhuhn immerhin ein glückliches Leben hatte, stellt in keiner Weise eine Rechtfertigung dar, dies einzusperren oder zu töten. Die Gefahr an der Bioproduktion oder an Tierschutz angepasste Haltungsformen besteht darin, dass sie Tierrechtsbemühungen im Keim zu ersticken versuchen. Heuchlerische Scheinargumente von Biokonsumenten werden dankbar aufgeschnappt und als Argumente gegen eine vegane Lebensweise benutzt. Bio- bzw. Tierschutz ist nichts anderes als eine Rechtfertigung für die Menschen, Tiere weiter auszubeuten und zu töten. Bei solch fundamentalen Aussagen wird man oft damit konfrontiert, dass die Forderungen des Tierschutzes, also eine großzügige, leidensfreie und artgerechte Haltung für Tiere, doch aber sicher besser ist als die der konventionellen Industrie. Natürlich ist sie besser. Dies darf aber nicht die Frage sein. Die Frage muss sein, ist es nötig, Tiere überhaupt einzusperren? Ist es nötig, Tiere zu töten? Haben wir das Recht dazu? Brauchen wir tierische Produkte, um uns zu ernähren? Erst dann, wenn wir diese Fragen mit Ja beantworten können, soll die Frage nach Tierschutz eine Rolle spielen dürfen. Da dies bei uns aber nicht der Fall ist, stellt Tierschutz keine Relevanz dar und nur die Tierrechte können auf all diese Fragen eine klare und ehrliche Antwort geben. Die Umsetzung und Konsequenz dafür ist der Veganismus. Es gibt zahlreiche Gründe, die für eine vegane Ernährung sprechen. Dazu zählen vor allem ethische Gründe, aber auch gesundheitliche Vorteile und der Wunsch nach einer ökologisch nachhaltigen Lebensweise. Die Welternährungsorganisation FAO der UNO stellt in ihrer Studie 2006 fest, dass 70% des abgeholzten Amazonaswaldes für Viehweiden verwendet wurden und der Futtermittelanbau einen Großteil der restlichen 30% belegt. Da die Wälder sehr große Mengen von Kohlenstoff speichern, bewirkt die Rodung, dass sich das Kohlendioxid nun in der Atmosphäre sammelt. Dies hat verheerende Auswirkungen auf das globale Klima und trägt somit zur globalen Erderwärmung bei. Die bei der Rodung gewonnenen Landstriche werden von multinationalen Konzernen aufgekauft und dienen ihnen dazu, billiges Tierfutter für die Mastbetriebe in Europa und Nordamerika zu produzieren. Zudem verdrängt der Anbau dieser Exportprodukte die einheimischen Kleinbauern vom Markt und verhindert damit den Anbau von Grundnahrungsmitteln für die Lokalbevölkerung. Auch der enorme Wasserverbrauch der Nutztierindustrie ist auf jeden Fall zu kritisieren und zu hinterfragen. Auch hierzu werden immer wieder Zahlen aus Wissenschaftskreisen veröffentlicht. Laut diesen werden für den Anbau von einem Kilo Kartoffeln etwa 900 Liter Wasser benötigt. Für ein Kilo Weizen sind es gut 1300 Liter. Sieht man sich die tierischen Produkte an, steigt der Wasserverbrauch rapide an. Für ein Kilo Käse sind es etwa 5000 Liter und für die Produktion von einem einzigen Kilo Rindfleisch werden über 16.000 Liter Wasser benötigt. Die Unmengen Wasser für die tägliche Reinigung der Schlachthäuser ist da noch gar nicht mit eingerechnet, da diese selbst tausende von Liter Wasser benötigt. Die effektivste Methode, Wasser zu sparen, ist daher der Verzicht auf tierische Produkte wie Milch, Fleisch und Eier.
Eine vegane Welt schaffen zu wollen, macht wenig Sinn, wenn man nicht auch das herrschende System unter den Menschen in Frage stellt. Was soll es bringen, das Machtverhältnis zwischen Mensch und Tier aufheben zu wollen, ohne auch die hierarchischen Strukturen und das profitorientierte Denken unserer Gesellschaft zu bekämpfen? Ein häufig aufgeführtes Argument gegen den Fleischkonsum ist die Welternährungssituation. Die Fleischproduktion ist eine verschwenderische Industrie, welche wertvolle pflanzliche Nahrung wie Soja oder Weizen nur für die Tiere anbaut. Diese benötigen ein Mehrfaches davon, wie es ein Mensch tut. Für ein Kilo Rindfleisch müssen 6 bis 16 Kilo Getreide verfüttert werden, welches somit dem Menschen vorenthalten wird. Steht die Kritik an der Tierausbeutung nicht in Zusammenhang mit Herrschaftskritik, in diesem Fall mit der Kritik der Ökonomie, erscheint das Argument, dass in einer veganen Gesellschaft alle satt werden, als unglaubwürdig. Ein veganer Kapitalismus mit Nationalstaaten würde immer noch auf Profitmaximierung und internationaler Konkurrenz aufgebaut sein und somit auch für die mittellosen Menschen keine Verbesserung darstellen. Nur weil dann mehr zu essen zur Verfügung stehen würde, braucht der Hungerleidende nicht auf eine gerechte Verteilung der Nahrung zu hoffen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Ideologie der sozialen Revolution mit den Tierrechten verknüpft wird. Aktivistinnen und engagierte Menschen aus diesen beiden Bereichen sollten also zwingend zueinander finden und eine Vorreiterrolle für alle Lebewesen übernehmen. Als Visionäre sehen Tierrechtlerinnen eine Welt ohne Tierausbeutung. Dies beruht auf einem Wert, der ökonomisch nicht gemessen werden kann, sondern nur anhand von menschlichem Mitgefühl beurteilt wird. Dieses Mitgefühl äußern auch Sozialistinnen gegenüber dem Proletariat, Feministinnen gegenüber Frauen und Queers und Umweltschützerinnen gegenüber der Natur. Dass alle von uns sich diesen Theorien annehmen und ihre Ideologien zu einer einzigen gesamtheitlichen Theorie, Vision, Strategie und Praxis verdichten müssen, ist eine Binsenweisheit, die wir nicht länger ignorieren dürfen. Nur eine Perspektive und ein Lebensstil basierend auf wahrem Mitgefühl können die unterdrückerischen Konstrukte der derzeitigen Gesellschaft zerstören und aufs Neue damit beginnen, erstrebenswerte Beziehungen und Wirklichkeiten zu schaffen. Nur wenn wir über unseren Tellerrand hinausblicken und versuchen, Hierarchien und die damit verbundene Unterdrückung konsequent abzubauen, ist eine freie Gesellschaft ohne Ignoranz und Diskriminierung möglich. Es ist daher notwendig, dass Menschen, welche Herrschaft, Ausbeutung und Gewalt ablehnen, auch die Behandlung von Tieren unter diesen Gesichtspunkten betrachten. Der in unserer Gesellschaft verankerte Speziesismus und das damit verbundene Leid dürfen als Diskriminierung und Herrschaftskonstrukt nicht länger ausgeblendet werden. Der Kampf gegen Ignoranz und Unterdrückung widerspricht schon in den Grundsätzen dem Gedanken, eine tierausbeuterische Gesellschaft aufbauen zu wollen, kann nur als inkonsequent und heuchlerisch abgetan werden. Wer einsieht, dass Hierarchien von Menschen über Menschen falsch sind, muss konsequenterweise auch einsehen, dass Hierarchien von Menschen über Tiere genauso Unterdrückung bedeuten. Nur durch das Loslösen von allen unterdrückerischen Ideologien ist der Weg zu einer freien Gesellschaft geebnet. Da wir unterdrückerische Ideologien auch in uns selbst finden, muss der Abbau zuerst dort beginnen. Unsere Moralvorstellungen wurden von Geburt an durch verschiedene hierarchische Ideologien und Institutionen in unserem Umfeld geprägt. Aus diesem Grund nehmen viele Menschen eine Gesellschaft, in der Ausbeutung und Unterdrückung an der Tagesordnung liegen, als selbstverständlich und sogar nötig hin. Die effizientesten Werkzeuge der Unterdrückung sind folglich nicht jene, welche sichtbar sind, sondern jene, welche wir verinnerlicht haben. Nur durch Loslösen von der eigenen Empfindung und durch Konfrontation mit den unterdrückerischen Ideologien, welche wir in uns selbst tragen, ist ein Leben frei von Herrschaft möglich. Diese ethische Umgestaltung ist eine Bedingung für eine soziale Revolution und eine politische Veränderung. Die lediglich auf den Menschen fixierte Weltansicht muss durch eine Weltansicht ersetzt werden, welche auf dem Fundament des Respekts gegenüber Mensch, Tier und Natur aufbaut. Eine Befreiungsbewegung verlangt von uns, unseren moralischen Horizont zu erweitern. Handlungen, die wir bisher als normal oder natürlich oder vielleicht sogar unumgänglich angesehen haben, stellen sich vielleicht als lediglich die Konsequenz eines nicht zu rechtfertigenden Vorurteils heraus. Wer könnte von sich behaupten, dass die eigenen Handlungen und Ansichten nicht mehr weiter hinterfragbar wären? Wenn wir nicht zur Gruppe der Unterdrückerinnen zählen wollen, dann müssen wir bereit sein, alle unsere Ansichten bezüglich anderen Gruppen, seien sie noch so fundamental, neu zu überdenken.
Wir wollen nicht überheblich klingen, wollen auch nicht verleugnen, dass andere Gruppierungen und Menschen auch sehr wichtige kritische politische Arbeit leisten, welche zu einer Umgestaltung der Gesellschaft beiträgt. Unsere Frage hierbei bleibt aber, wieso diese Arbeit nicht selbstverständlich auch Tierrechte und Veganismus mit einschließt, so wie es auch selbstverständlich ist, Antirassismus, Genderpolitik oder die Gleichstellung von Queers als einen wichtigen Teil der Emanzipationspolitik mit einzuschließen und zu leben. Denn generell kann man feststellen, dass egal ob eine Partei oder eine NGO oder ein libertäres Kollektiv oder eine kommunistische Organisation oder was auch immer für ein Verein oder einzelner politischer Aktivist oder Aktivistin, der Tierrechtsgedanke bei vielen keinen festen Bestandteil ihrer Politik ist. Dies rührt wohl daher, dass man zwar sehr leicht sagen kann, dass man gegen den Kapitalismus oder gewisse Gesetzesregelungen ist, oder man kann sagen, dass Fehler im Parlament gemacht werden oder dass die Wirtschaft schlecht mit der Verantwortung gegenüber der Natur umgeht oder dass der Präsident von Amerika und die Jugend an allem schuld ist und so weiter. Durch diese Art der Kritikausübung gewinnen all diese politischen, egal ob revolutionär oder reformistischen Zusammenschlüsse, Organisationen und Parteien, Sympathien, Mitglieder oder Wähler. Eine Hypothese in diesem Zusammenhang kann sein, dass es sehr einfach ist, Kritik anzubringen, ohne sich selber aktiv um eine Verbesserung kümmern zu müssen. Es ist also zum Beispiel ziemlich bequem zu sagen, scheiß Kapitalismus oder scheiß Automobilkonzerne, aber es ist auch genauso bequem, wenn man sich von der eigenen Verantwortung drückt, indem man sich am Wahlsonntag einfach für die Lieblingspartei entscheidet oder einer NGO 100 Franken im Jahr spendet, welche dann die Probleme lösen sollen. Bei Menschen, welche sich den Tierrechten und somit dem Veganismus verschrieben haben, sieht dies ein wenig anders aus. Es ist ein täglicher, aktiver Boykott gegen die riesigen Pharma- und Kosmetikkonzerne, welche durch Tierversuche Milliarden umsetzen. Es ist ein tägliches, aktives Statement gegen die globale Klimakatastrophe, welche sich seit Jahren anbahnt und welche durch einen großen Teil durch die Tiernutzindustrie entstanden ist. Zum Beispiel wegen den Regenwaldrodungen oder der Verunreinigung der Böden durch tierische Fäkalien. Es ist ein täglicher aktiver Kampf, um gegen das weltweite Hungerproblem anzukämpfen, da keine lebenswichtigen Grundnahrungsmittel tonnenweise an Tiere verfüttert werden müssen. Es ist eine Lebensweise, welche immense Wasserersparnisse mit sich bringt, was besonders in Zeiten und Gebieten der Wasserknappheit sehr wichtig ist. Es ist ein ethisches Grundverständnis, das auf gegenseitigen Respekt und Toleranz aufbaut, welches jegliche Art der Diskriminierung ausschließt und das auf alle Lebewesen bezogen. Weiter ist es eine gewaltfreie Haltung, die somit auch gegen die Waffenindustrie und Kriege ist. Schlussendlich ist es auch ein Aktivismus, welcher gegen die staatliche Repression ankämpft, da Tierrechtlerinnen massiv bekämpft und kriminalisiert werden. Und konsequenterweise sollte Veganismus und die Philosophie der Tierrechte auch antikapitalistisch sein, da der Kapitalismus ein System der Ausbeutung und Profitgier ist, was ganz klar nicht mit den Grundanliegen der Tierrechtsaktivistinnen einhergehen kann. Die Tierrechtsphilosophie und der Veganismus sind in diesem Sinne ein ganzheitlicher Aktivismus auf der Basis jeder einzelnen Person. Sie schließen Anliegen mit ein, welche andere Organisationen durch mühselige Kampagnen erreichen wollen. Dabei würde nur schon das bloße bewusste Handeln jedes Einzelnen und jeder Einzelnen im tierrechtlichen Sinn zu einer etwas besseren Welt für alle führen. Unsere Fragen dazu lauten: Was hindert eine interessierte und politische Person daran, vegan zu leben? Was hindert eine interessierte und aufgeklärte Person daran, Tiere nicht zu diskriminieren? Die Band Tonsteine Scherben bringt es wohl auf den Punkt, wenn sie singen: Alles verändert sich, wenn du es veränderst. Doch du kannst nicht gewinnen, solange du alleine bist. Alles verändert sich, wenn wir es verändern. Danke.